Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. April 2025, gleich dem 29. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Unbemannte iranische Kampfflugzeuge. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, wir kommen wieder mit einer neuen Folge aus dem Reisemagazin Mit uns durch Iran zu Ihnen. Auf unserer Rundreise durch die grüne Provinz Gilan im Norden Irans stießen wir auf das Museum für das Landleben von Gilan. Das Museum soll die einheimische Kultur wahren, die Bautechnik für Dorfhäuser und sonstige kulturelle Elemente des dörflichen Lebens wie Geräte und Arbeit, Nahrungsmittel, Kleidung und dergleichen in Gilan festhalten. Begleiten Sie uns. Die Dorfarchitektur von Gilan befindet sich bedingt durch die klimatische Vielfalt der kühlen Sommergebiete, Berglandschaft, Wald und Flachland, die abwechslungsreiche Kultur und Zusammenleben verschiedener Völker der Gilak, Talisch, Türken, Galisch und Kurden der abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten in Abstimmung mit der Natur und den Bedürfnissen der Bewohner. Die Kenntnis und die Weitergabe der ungeschriebenen Geheimnisse bei dieser Architektur zeichnen den Lebensweg der Dorfbewohner in Gilan im Laufe der Geschichte auf. Das Erbe des Dorflebens in Gilan wird im ersten Ökomuseum festgehalten, das sich mit der Geschichte, der Kultur und dem Leben des Menschen in freier Natur befasst. Das Museum ist auf einer Fläche von 260 Hektar und dem Waldpark Saravan auf Kilometer 18 der Rasht-Teheran-Straße eingerichtet worden. Die ersten Studien wurden von der Organisation für Kulturerbe in Gilan in Zusammenarbeit mit der UNESCO sowie Anthropologen und Soziologen 2002 vorgelegt, die erste Phase 2005 bereitgestellt. Gemäß architektonischen und anthropologischen Studien wurden 9 Kultur- und Architektursektionen in Gilan erkannt und für jede besondere Räumlichkeiten im Museum vorgesehen. Es wurden zudem 6 geografisch-kulturelle Regionen, nämlich Architektur des Flachlands im Osten, Bergland Osten, Flachland Zentrum, Flachland Westen, Bergland Westen und Gebirgsregion Westen aufgestellt. Insgesamt wurden 27 Gebäude in Verbindung mit Kultur und Architektur des Flachlands im Osten, des Flusses Sefid Rud und 14 Gebäude für Flachlandzentrum errichtet. Dazu wurden zunächst die wertvollen Gebäude in verschiedenen Regionen von Gilan registriert und vom Amt für Kulturerbe aufgekauft. Die Gebäude wurden in ihren Teilen auseinandergenommen, nummeriert und später auf dem Museumsgelände planmäßig zusammengestellt. Daher handelt es bei dem Gerüst um das Original. Die weiteren Baumaterialien hat man, soweit dies möglich, dem Originalbau entnommen und wieder eingesetzt. Im Aufbau der einzelnen Gebäude richtet sich die Aufmerksamkeit auf die außerordentlich interessante Architektur, die das Gebäude vor Feuchtigkeit und Naturkatastrophen wie Erdbeben geschützt hat. Darüber hinaus hat man auch Baumaterialien, die man der Natur in der Region entnommen hat, eingesetzt. Die Gebäude sind auch anderweitig interessant, welche Gesellschaftsschicht sie bewohnt hat und wie das Dorfleben in Gilan ausgesehen hat. Im Durchschnitt sind die Gebäude 150 Jahre alt. In manchen wurden Fotos von alten Besitzern gefunden. Bei manchen hat man die Einrichtung von den Eigentümern abgekauft. Die Museumsexperten haben eine beachtliche Sammlung von Landwirtschaftswerkzeugen, Gegenstände zur Inneneinrichtung und andere Lebensutensilien zusammengestellt. Manche Gegenstände wurden von den Dorfbewohnern dem Museum geschenkt. In dem Museum versucht man, die Lebensweise, Sitten und Gebräuche verschiedener Kulturkreise in Gilan, die verschiedenen Nutzungsweisen von Gebäuden, Instrumenten, Einrichtungen und anderen Dingen, die im Dorfleben vorkommen, die Landwirtschaft, Gartenanbau, Viehzucht, Geflügelzucht, Raupenzucht und so weiter vorzustellen. Das Tischgedeck in Gilan ist eine symbolische Vorstellung der Kultur der Provinz. Die Farben harmonieren mit der Natur und es werden verschiedene Landwirtschafts- und Tierprodukte präsentiert. Die Hauptnahrung der Menschen in Gilan ist Reis. Daneben werden auch viel frische Kräuter, Eier, Milchprodukte, Geflügel, Fische und dergleichen verbraucht. Auch Brot findet einen wichtigen Platz auf dem Tisch der Menschen. Es wird aus Weizenmehl, Reismehl, Eiern, Zucchini, Milch, Zucker und andere natürliche Zutaten in verschiedenen Sorten gebacken. Im Ökomuseum von Gilan werden zudem verschiedene Spezialitäten und Gebäck aus dieser Provinz angeboten.
Auf dem Gelände des Sarawon-Museums befinden sich 2 Hotels. Sie repräsentieren die Architektur der Dorfhäuser. Darin sind Einrichtungen zur Verführung traditionellen Spielen und Haltung von Heilkräutern und einheimischen Bäumen, einem Tagesbazar, Werkstätte für Handwerk, Reisfelder, Teeplantagen, Teehäuser, traditionelle Restaurants, ein Erholungslager, Forschungsinstitut für Architektur und Anthropologie vorgesehen. Dieses Projekt wird im Nahen Osten zum ersten Mal ausgeführt. Um es zu repräsentieren, wurden Fotoausstellungen veranstaltet sowie Pläne über die Architektur von Dorf- und Landhäusern in Gilan auf dem Gelände gezeigt. Die Museumsangestellten tragen die lokale Tracht von Gilan und zeigen damit, wie sich Männer und Frauen in dieser Region kleiden. Dabei spielen die Farbenvielfalt und die Harmonie mit den religiösen Überzeugungen eine besondere Rolle. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass das Naturmuseum von Sarovan jedem Interessenten eine Zeitreise bietet, auf der er viele Kenntnisse über die Architektur der Land- und Dorfhäuser, Lebensweise der Menschen, ihre Kultur und die Wirtschaft in Gilan gewinnen wird. Eine Zeitreise, die über 100 Jahre Geschichte umfasst und die sich auch mit kleineren Einzelheiten aus dem Leben der Menschen hier befasst. Dazu gehören auch Kunst und das Dorfleben in Gilan. Die Provinz Gilan hat große Persönlichkeiten in Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft hervorgebracht. Die Provinz war stets Wiege großer Menschen. Ayatollah Behjat zählt zu diesen außergewöhnlichen Menschen. Er hat in der Rechtslehre, Mystik und in theoretischen Feldern großes Wissen erreicht und großen Ruhm unter den Gelehrten und Bürgern gewonnen. Wir wollen einen kurzen Blick auf sein Leben werfen. Muhammad Tari Behjat Fumani gehört zu den großen Mystikern und Rechtsbefugten der Schiiten. Er kam 1915 in der Stadt Fuman in Gilan auf die Welt. Die Grundschule besuchte er in Fuman und dort setzte er sein Studium in islamischer Wissenschaft fort. Mit 14 ging er in den Irak und nach Karbala, wo er sein Studium fortsetzte. Danach zog es ihn in die Stadt Najaf. Da studierte er bei großen Gelehrten. Nach seinem Studium 1945 kehrte er nach Iran zurück. Er blieb zunächst einige Monate in Fuman und heiratete, danach ging er nach Rom und setzte sein Studium an den theologischen Schulen dort unter Aufsicht von großen Gelehrten wie Kuh Kiamari und Burujerdi fort. Einige Monate später wurde er selbst in den Kreis der großen Gelehrten dieser Schulen aufgenommen. Sein Wirken brachte zahlreiche Schüler und viele Werke in Grundsatzlehre und Rechtslehre hervor. Doch der eigentliche Ruhm von Ayatollah Behjat liegt in seiner Mystik und seiner Gottesfürchtigkeit und seinen menschlichen Werten, die er über die langen Jahre der Selbstfindung und Andacht gewonnen hatte. In seiner Jugend pflegte er über die nächtlichen Gebete, seine Mystik und seinem spirituellen Wirken die Verbindung zu Gott. Dieser große und weise Gelehrte der Schiiten schied Mitte Mai 2009 aus diesem Leben.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
In diesem Teil unserer heutigen Sendereihe zur islamischen Lebensgestaltung wollen wir über die Gepflegtheit sprechen. Die Liebe zur Sauberkeit, Schönheit und Gepflegtheit ist eine urnatürliche Veranlagung des Menschen. Von Natur aus empfindet der Mensch Ungepflegtheit und Hässlichkeit als abstoßend. Durch Gepflegtheit wird ein ordentliches, passendes Aussehen erreicht. Dazu gehört auch, dass der Mensch sich von Schmutz befreit. Schon durch die Reinlichkeit kann eine Art Gepflegtheit entstehen. Der Wunsch des Menschen nach Gepflegtheit geht wohl auf seine Liebe zum Schönen zurück. Dem Menschen gefällt alles Schönes. Was schön ist, wirkt anziehend auf ihn. Wegen diesem inneren Hang bevorzugt der Mensch auch die Gepflegtheit, denn in dieser kommt auch Schönheit zur Geltung. Gepflegtheit hat zu jeder Zeit Beachtung gefunden. Der Grundsatz der Gepflegtheit wirkt sich auf zahlreiche Lebensbereiche aus, von der Kleidung und dem äußeren Aussehen bis zur inneren Einstellung und Überzeugung. Der Mensch gelangt durch ein ordentliches, gepflegtes Aussehen in Einklang mit der Daseinswelt. Die Daseinswelt weist eine angenehme, systematische Ordnung und ist mit Schönheit geschmückt. Der Mensch begegnet in der Schöpfung Gottes zahlreichen schönen Bildern, Mustern und Farben. Einige führen daher den Wunsch des Menschen nach Gepflegtheit und einem angenehmen Aussehen auf den Schmuck der Natur und die schönen Dinge auf der Erde und Himmel zurück. Es sind ja diese schönen Dinge, die verursachen, dass der Mensch die Schöpfungswelt bewundert. Der Koran verweist in zahlreichen Versen auf die schönen Erscheinungen in der Natur. Diese Koranverse regeln uns dazu an, auf die wunderbaren, schönen Dinge in der Natur zu achten und im Buch der Schöpfung zu lesen. In dem Vers 6 der Sure Saffat, Sure 37, heißt es: Wir haben den Himmel der Erde mit einem Schmuck ausgeschmückt, den Sternen. Gott hat die Natur mit bunten Blumen und grünen Bäumen und Gewässern verziert. Daher steht in der Sure Kaf, Sure 18, im Vers 7, Wir schufen alles, was auf Erden ist, zu einem Schmuck für sie. Der Mensch liebt nicht nur das Schöne, sondern ist mit verschiedenen Mitteln und zum Teil unter großem Kostenaufwand bemüht, seinen Lebensraum schön zu gestalten. In vielen Formen der Kunst und kulturellen Werke des Menschen tritt der Hang zum Schönen in Erscheinung. Die Liebe zum Schönen hat es in allen Epochen der Geschichte gegeben. Diese Universalität zeigt, dass das Schmücken und die schöne Gestaltung in der Veranlagung des Menschen verwurzelt ist. Der Mensch ist von Natur aus dem Schönen zugeneigt. Das Schöne spricht seine Gefühle an. Der Anblick von Schönem bereitet dem Menschen Freude und Existenz von schönen Geschöpfen und Dingen auf der Welt scheint die Stillung dieses Bedürfnisses zu bezwecken. Dies ist eine der vielen kostbaren Segensgeschenke seitens des Schöpfers, des Allwissenden.
Der Mensch liebt nicht nur das Schöne, sondern es verlangt ihm auch danach, schön zu sein. Er liebt schönes Aussehen und schönes Verhalten bei anderen und sich selber und ist danach bestrebt. Die Kunst ist eine wichtige Erscheinung, die aufgrund dieser ständigen Bestrebung zustande kommt. Soziologische und historische Untersuchungen zeigen, dass eine Zivilisation oder Kultur den anderen voraus war, wenn sich in ihr die Liebe zum Schönen in Kunst und Kultur manifestieren konnte. Wir sehen dies an den Kulturdenkmälern des alten Chinas, Indiens, des Römischen Reiches, Ägyptens und Irans. Was ist die Kernwahrheit des Schönen, das der Mensch nach ihm strebt und verlangt? Es ist nicht einfach, das Schöne zu umschreiben, aber es lässt sich sagen, dass der Mensch, der das Schöne findet, liebt es. Wenn er an einem Fluss sitzt, das fließende Wasser und das Grün der Bäume am Ufer sieht und das Rauschen des Wassers und Trillern eines Vogels hört, ruft er, wie schön. Das heißt, diese Harmonie, die durch Zusammenfügung von mehreren schönen Dingen entsteht, löst Bewunderung in ihm aus und auf höherer Stufe veranlasst ihn, diese Betrachtung, den Schöpfer dieser gelungenen Zusammenstellung, zu preisen. Gott, der Schöpfer, hat die Natur geschmückt und ihr eine besondere Schönheit mitgegeben. Auch die Menschengeschöpfe möchten ihre innere und äußere Welt schmücken. Gepflegtheit, Schmuck und Schönheit stehen eng miteinander in Beziehung. Auf der einen Seite ist der Mensch so erschaffen, dass ihm Schönheit gefällt. Auf der anderen Seite versucht er durch äußeren Schmuck sich und seine Umgebung schöner zu gestalten und sich daran zu erfreuen. Der Islam steht im Einklang mit diesen natürlichen Neigungen, die Gott in die menschliche Natur gelegt hat. Im Vers 31 des Sure Araf, Sure 7, lädt Gott die Gläubigen wie folgt ein, sich zu schmücken, wenn sie die Moscheen besuchen. O Kinder Adams, schmückt euch an jeder Gebetsstätte. Dies ist eine Aufforderung, sich äußerlich und innerlich zu schmücken, innerlich zum Beispiel durch die Gottesfürchtigkeit. Im nächsten Vers werden diejenigen gemahnt, die denken, äußerer Schmuck verstoße gegen die himmlischen Lehren des Islams. Es heißt nämlich, sprich, wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Versorgung? Sprich, sie sind für die Gläubigen in diesem Leben und im Jenseits, sind sie ausschließlich für sie, die Gläubigen, bestimmt. Das heißt, die Nichtgläubigen dürfen sie nur im Diesseits nutzen. So machen wir die unsere Zeichen klar für Leute, die Wissen haben. Sure 7, Vers 32. Imam Sadiq alaihi salam hat gesagt, fürwahr, Gott liebt das Schöne und mag das Hässliche nicht. Denn wenn Gott, der Allmächtige, einem Diener einen Segen schenkt, möchte er dessen Wirkung sehen. Daraufhin wurde Imam Sadiq über diese Wirkung gefragt. Der Imam erklärte, tragt saubere, ordentliche Kleidung, benutzt Duftstoff und kehrt den Staub aus eurem Haus. In einem Wort des Propheten Salawatullah alai heißt es, Gott der Allmächtige ist jemandem Feind, der schmutzig und ungepflegt ist. Der Prophet hat die Muslime aufgefordert, dass sie Hässliches und Schmutziges von sich und aus ihrem Lebensraum entfernen und besonders bei Begegnungen mit anderen für ein gepflegtes, angenehmes Aussehen sorgen sollen. Aus dem Leben des Propheten wissen wir, dass er vor Verlassen des Hauses oder dem Empfang eines Gastes seine Haare ordentlich kämmte und sehr auf saubere und ordentliche Kleidung achtete. Er überprüfte sein Äußeres, indem er in einer Schüssel mit Wasser sein Spiegelbild anschaute. Als er gefragt wurde, warum er dies tut, sagte er, Gott, der Allmächtige, hat es gerne, dass sich sein Diener, wenn er zu seinem Bruder geht, auf das Treffen mit ihm vorbereitet und schmückt. Bei den großen Vorbildern des Islams finden wir zahlreiche Empfehlungen für ein gepflegtes Äußeres, nämlich das Tragen von sauberer und ordentlicher Kleidung, das Kämmen der Haare und die Pflege des Bartes, die Körperpflege und die Vermeidung von Dingen, welche auf andere abstoßend wirken, zum Beispiel Mundgeruch wegen fehlender Zahn- und Zahnfleischpflege. Der Islam ruft also dazu auf, sich sowohl durch schöne innere Eigenschaften als auch durch ein gepflegtes und gutes Aussehen zu schmücken. Wenn also ein Muslim mit einem ungepflegten Äußeren auftritt, tut er den Leuten, die anti-islamische Propaganda betreiben, einen Gefallen. Sich innerlich von den äußeren weltlichen Dingen freizumachen, bedeutet niemals, dass jemand sich äußerlich nicht schmücken darf oder es ihm erlaubt ist, durch sein Aussehen selber dafür zu sorgen, dass er geringschätzig betrachtet wird.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Davud el-Zaman mit dem Titel Manon Moham. Das heißt, ich bin der Mond.
Oh.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Unbemannte iranische Kampfflugzeuge. Weiterhin guten Empfang.
Die Entstehung einer Institution, in den vier Teilen der Armee der Islamischen Republik Iran, Bodentruppe, Marine, Luftwaffe und Luftverteidigung, unter dem Titel des Forschungsinstituts und des Dschihad des Selbstversorgung, hat zur Präsentation kreativer Pläne geführt, um die operativen Anforderungen dieser Streitkräfte angesichts der neuen Veränderungen auf dem Gebiet der modernen Kriegsführung zu erfüllen. In dieser Hinsicht ist die Konstruktion und Produktion von unbemannten Kampffahrzeugen, die eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und Roboterwissen sind, eine der neuen Errungenschaften des Dschihad des Selbstversorgung der Bodentruppen der Islamischen Republik Iran. Das Wissen um künstliche Intelligenz ist eine der neuen Wissenschaften, die in den letzten Jahrzehnten in allen Bereichen, insbesondere im militärischen Bereich, ihre Bedeutung gezeigt hat. Die Streitkräfte der großen Länder haben diese Wissenschaft in den letzten Jahren genutzt, wovon ein klares Beispiel in vielen Robotern und Drohnen zu sehen ist. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Robotik ist seit einigen Jahren weltweit beliebt. In diesem Zusammenhang und angesichts der Bedeutung des Bereichs der künstlichen Intelligenz unternehmen die Forschungszentren der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran seit mehreren Jahren Schritte zum Einsatz künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen. Der
Der Einsatz künstlicher Intelligenz in Bereichen wie Roboterfahrzeugen, Artilleriegeschossen, Simulatoren und Drohnen gehört zu den wichtigsten Anwendungsgebieten dieser Wissenschaft in den Streitkräften. Natürlich denken diese Zentren immer noch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz nach und finden dafür neue Anwendungen. In den letzten Jahren hat sich die Bodentruppe der Armee der Islamischen Republik Iran durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auf die Konstruktion und den Bau von Drohnen, ferngesteuerte Fahrzeuge mit verschiedenen Anwendungen zubewegt. Eine militärische Ausrüstung, die in den letzten Jahren aufgrund der jüngsten irregulären Kriege in Westasien ihre Bedeutung gezeigt hat. Entsprechend der Situation im islamischen Iran sowie den klimatischen Bedingungen Westasiens haben sich das Forschungsinstitut und Dschihad der Selbstversorgung der Armee auf die Konstruktion und den Bau von Drohnen zubewegt und sie gemäß den aktuellen Erkenntnissen der Welt hergestellt. In diesem Zusammenhang hat sie mehrere unbemannte Kampffahrzeuge entwickelt und produziert. Nasir, Haider 1 und Karakal sind unbemannte Kampffahrzeuge oder ferngesteuerte Fahrzeuge, die von dem Forschungsinstitut und Dschihad der Selbstversorgung der Armee hergestellt werden und jeweils ihre eigenen Verwendungszwecke und Eigenschaften haben. Das unbemannte Kampffahrzeug Nasir wurde am 29. März 2015 bei der Parade der Armee der Islamischen Republik Iran präsentiert. Das Nasir-Kampffahrzeug ist ein ferngesteuertes, unbemanntes Fahrzeug, das in zwei Arten von 4 und 6 Rädern entwickelt und hergestellt wird. Dieses Auto verwendet ein hochflexibles und allgegenwärtiges Fahrgestell Kassis, das sich auf jeder Art von Gelände mit unterschiedlichen Komplikationen bewegen kann. Der Nasir-Motor ist ein Elektromotor, der ihm aufgrund seiner Geräuschlosigkeit einen großen Vorteil verschafft hat, und das ist die Möglichkeit, heimlich in Einsatzgebieten zu arbeiten. Dieser Motor konnte die Reichweite von Nasir auf 2 Kilometer erhöhen und ist in der Lage, Aufklärungsmissionen in Einsatzgebieten mit dem optischen Erkennungssystem durchzuführen. Das oben genannte System hat die Fähigkeit, bei Tag und Nacht und bei widrigem Wetter zu zielen. Nasir hat auch die Fähigkeit, Aufklärungs- und Kampfeinsätze zu planen. Außerdem gibt es auf beiden Seiten von Nasir Rauchgranatenwerfer, mit denen man sich in Konfliktzeiten tarnen kann. Außerdem verringert die Verwendung eines Elektromotors die Möglichkeit seiner Erkennung in Konfliktfällen. Nasir ist zudem in der Lage, Ziele zu jeder Tageszeit durch Verwendung eines optischen Erkennungssystems zu identifizieren. Außerdem hat der Einsatz von Offensiv- und Defensivwaffen die Offensiv- und Defensivkraft gegenüber feindlichen Hubschraubern, gepanzerten Fahrzeugen, taktischen und Fußtruppen erhöht. Nasir hat außerdem Fähigkeit, eine mittlere Waffe von der Größe einer 7,62 mm Kugel oder eine Flugabwehr- oder Panzerabwehrrakete zu platzieren. In dieser Hinsicht ist Nasir mit verschiedenen Waffen ausgestattet, was es neben einem Bodenkampffahrzeug zu einem Verteidigungsfahrzeug gemacht hat. Zu diesen Waffen gehören eine 7,62 mm Patrone, eine Schulterflugabwehr oder 2 Panzerabwehrraketen. Das Wichtige an Nasir ist die Verwendung von Stealth-Technologie, um die Waffen zu verstecken, damit der Feind die Waffen dieses Fahrzeugs nicht bemerkt und diese Waffen bei Bedarf aus dem Auto herauskommen. Natürlich scheint eine der Schwächen dieses Fahrzeugs die Möglichkeit zu sein, eine Art von Waffe für Konflikte einzusetzen, aber aufgrund des einheimischen Konstruktionswissens von Nasir kann man sich vorstellen, dass die Waffenvielfalt bei den kommenden Versionen zunehmen wird. Die Tragfähigkeit von Nasser beträgt 600 Kilogramm. Zusätzlich zu seinen Waffen kann dieses Fahrzeug alle Arten von benötigter Fracht wie Munition, Lebensmittel, Erste Hilfe und Soldatenfracht auf den Schlachtfeldern transportieren. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Transports auf den Schlachtfeldern ist sehr wichtig, da die Möglichkeit besteht, dass an manchen Orten kein anderes Fahrzeug als Kleinwagen verkehren kann. Die Konstruktion und die Produktion des Roboterfahrzeugs Haidar 1 sollten als nächster Schritt der Bodentruppen der Armee auf dem Gebiet der Herstellung dieser Fahrzeugtypen angesehen werden. Im Oktober 2019 präsentierte die Bodentruppe der Armee der Islamischen Republik Iran anlässlich der Heiligen Woche der Verteidigung Haidars Fahrzeug. Das unbemannte Auto Haidar 1 ist ein Fahrzeug mit flachem Fahrgestell und 6 Türen mit 2 Antennen oder Kameras, die an den Säulen des Fahrzeugs angebracht sind. Dieser Roboter hat verschiedene Funktionen wie Scharfschütze, Zerstörung, Minenwerfer und Aufklärung. Eine der wichtigen Fähigkeiten von Haidar 1 ist die Möglichkeit seiner Netzwerkorientierung, Operationen in Koordination mit anderen Geräten und Waffen durchzuführen. Der Betrieb von Haidars Fahrzeug ist so, dass die Kommandeure sie aus der Ferne einsetzen und dann zur Einsatzstelle dirigieren können. Selbstverständlich ist es möglich, mehrere Haidar-Roboter in Form eines Roboterverbundes zu koordinieren, um multilaterale Kampfhandlungen durchzuführen. Der Vorteil der Haidar-Vernetzung liegt in einer sehr breiten Sichtbarkeit und einem hohen Handlungsspielraum. Dieses unbemannte Fahrzeug wird in 2 aggressiven Versionen produziert. Ein Beispiel für dieses kleine Militärfahrzeug wird ein AK-47 Kalaschnikow-Maschinengewehr im iranischen Stil haben, das auf dem Dach und auf dem Kopf steht, damit ein langes, bananenförmiges Magazin mit 40 Kugeln darin verwendet werden kann. Haidar 1 wird eine Art Kamera haben, mit der es Ziele angreifen kann. Dieses Zielen ist jedoch nicht sehr genau und wird hauptsächlich mit dem Ziel verwendet, zu feuern und die feindlichen Streitkräfte in die Defensive zu zwingen. Der 2. Typ des Militärfahrzeugs Haidar 1 wurde speziell für den Angriff auf feindliche Panzereinheiten entwickelt und geht wie eine Kamikaze-Drohne unter den Panzer oder die gepanzerten Fahrzeuge des Feindes und durch die Detonation ihrer explosiven Munition unter dem Bauch dieser Fahrzeuge, die anfälliger sind als andere Stellen, und setzt sie außer Gefecht. Insofern kann man sagen, dass der wichtigste Typ von Haidar sein Zerstörertyp ist. Dieses unbemannte Kampffahrzeug kann sich in einer Position verstecken und dann unter feindliche gepanzerte Fahrzeuge wie Panzer und Mannschaftstransporter gelangen, um Zerstörungsoperationen durchzuführen. Außerdem können die Designer und Implementierer der Operationen in die Gräben des Feindes eindringen und die wichtigsten Kommandeure des Feindes zerstören, indem sie diese Zerstörungsdrohnen verwenden. Haidar ist in der Lage, explosive mobile Fallen einzusetzen, um die Panzerkolonnen des Feindes an verschiedenen Orten zu zerstören. Diese Falle erhöht die Wahrscheinlichkeit, feindliche gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören. Wenn sich im unteren Teil der gepanzerten Fahrzeuge des Feindes V-förmige Panzerungen befinden, ist es natürlich möglich, die Grubenladungen in Haidar 1 auszunutzen. Das unbemannte Kampffahrzeug Karakal ist wie die unbemannte Kampffahrzeuge Narsir und Helder I eines der Produkte und Errungenschaften des Forschungsinstituts und Dschihad der Selbstversorgung der Bodentruppen der Armee, das im Oktober 2020 anlässlich der Heiligen Verteidigungswoche enthüllt wurde. Karakal ist eine intelligente Drohne, die ein unabhängiges Aufhängungssystem verwendet. Die Höchstgeschwindigkeit von Karakal beträgt 30 Kilometer pro Stunde und kann Kommandanten eine bedeutende Gelegenheit bieten, taktische Operationen durchzuführen. Dieses Roboterfahrzeug kann leichte und halbschwere Waffen tragen und ist mit einem intelligenten Fernsteuerungssystem sowie einem Laserentfernungsmesser und einem optischen System ausgestattet. Diese Drohne ist für den Bodenkampf konzipiert, sehr wendig und verfügt über ein unabhängiges Aufhängungssystem. Die Reichweite von Karakal beträgt mehr als 500 Meter.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.